im Augenblick ehrlich gesagt mein Lieblingslied. Shivrajadam Mahimamrita. Heißt das jetzt auf Seite 7 und ihr habt unterschiedliche Songbooks. Dieses Lied handelt von einem heiligen Ort, namens Vrindavan, namens Vrindavan. Ich komme gerade von Vrindavan und habe noch den ganzen Staub in meinem ganzen Haaren und überall. Im Staub von diesem heiligen Ort. In diesem Lied werden die verschiedenen Persönlichkeiten und Orte gepriesen. Vrindavan Dham ist ein ganz besonderer Ort in dieser Welt. Jeder, der dorthin kommt, auch jemand, der ganz unbedarft ist und vielleicht ganz neu mit spirituellen Fragen sich beschäftigt, wird ohne weiteres eine spirituelle Erfahrung machen können. Es ist fast, als würde man in diesem Ort in einen Strom hineingeraten, der einen von einem Ereignis zum anderen trägt. Es ist also durchaus so, dass sich da unglaublich viele Dinge hintereinander ereignen, die kein Zufall sind. Zum Beispiel war ich am vorletzten Tag in Vrindavan so ein bisschen auf Erkundungsreise, wie man es immer macht. In Vrindavan gibt es verschiedene sehr heilige Orte und dort geht man hin, setzt sich einfach hin und chantet die heiligen Namen oder liest in einem spirituellen Werk und spürt dann plötzlich, als würde man in ein Kraftfeld geraten sein, dass ein bestimmter Einfluss von diesem heiligen Ort ausgeht. Erfahrene Devotees in Vrindavan gehen deswegen einfach nur von Ort zu Ort in Vrindavan, lassen sich dort nieder, setzen da einfach und kriegen die tollsten spirituellen Verwirklichungen. Es ist eben so, dass man sich in Kraftfelder setzt, die aber einen bestimmten Informationsgehalt auch noch haben. So, wir waren am letzten Tag, hab ich meinem Begleiter gesagt, ich würde gerne den Dharvanala-Kund einmal sehen. Und er sagte, das können wir arrangieren. Und wir gingen dann durch die Straßen und dann machte plötzlich eine Tür auf. Die Tür öffnet sich. Man geht durch die Tür hindurch in ein, man kann es nur nennen, ein Waldgebiet, in dem verschiedene Ashrams sind, wo spirituelle Menschen Krishna-Bewusstsein praktizieren. Weil sie dieses Waldgebiet mit den Knien, ein Yogi da mit einem total kreativen Stahlhelm auf dem Kopf, also sehr ungewöhnlich wird es sein. Dann gingen wir weiter an dem Ashram vorbei, über ein Bahngleis und kamen dann in dieses malerische, idyllische Fleckchen Land, wo ein Kund, ein See war, an dem die Einwohner von Vrindavan saßen. Die saßen dann da und dann unterhielten sie sich angeregt über, ich verstand so viel, wer nun bedeutender sei in Vrindavan, Radha oder Krishna. Das war, und diskutierten das durch von allen Seiten und allen jeglicher Perspektive. Das war dann Dharvanala Kund. Und an diesem Ort hat halt Krishna einst die Kurhirtenjungen von einem gewaltigen Feuer befreit. Jemand, der dorthin kommt, betet darum, dass Krishna ihn in gleicher Art und Weise vom Feuer des materiellen Daseins befreit. Nun möchtet ihr sagen, wo ist das Feuer des materiellen Daseins? Ich brenne nicht, meine Hemd ist noch heil, die Socken sind ungeschwärzt und die Haare sind weiterhin onduliert in Locken. Also, ich sehe kein Feuer. Zeig mir das Feuer des materiellen Daseins. Das Feuer des materiellen Daseins brennt über den ganzen Körper. Ich kann es sehen. Viele von euch stehen in lichterlohen Flammen. Dieses Feuer sind materielle Wünsche. Genauso wie du ein Feuer nicht beseitigen kannst, indem du Benzin hineingießt, so ist es nicht möglich, das Feuer der materiellen Wünsche durch materielle Dinge zu beseitigen. Ihr habt es bestimmt schon mal erfahren, wenn ihr euch etwas gekauft habt, auf das ihr euch heißhungrig gefreut habt und dann gemerkt habt, das ist doch nicht so toll. Also die, nun, lasst uns deswegen einmal eine kleine Reise jetzt machen zu diesen heiligen Orten in Vrindavan. Wir können nur kurz von ihnen singen, aber sie werden auch ihre Wirkung haben, wenn wir nur von ihnen singen. Also, Seite, wie viel? Sind so verschiedene Liederbücher. Ist es bei dir drin oder da ist es nicht drin? Oh. Machen wir es so, dann singen wir die ersten beiden Strophen dieses Liedes und kommen dann zum Hare Krishna Mantra, eurem Lieblingslied. Hare Krishna. Viel höher. Also das ist so tief wie der Don Kosakenchor. Ja, ja, da, de, da, ja, Krishna. Ja, ja, Vrindavan. Ja, ja, da, de, de, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ach, Krishna, das muss man den ganzen Tag machen, von morgens bis abends. Am Anfang ist es manchmal noch ein bisschen schwer, vielleicht für unsere Gäste reinzukommen, aber es ist einfach eine Erfahrung, wenn man einmal auf den Geschmack kommt, dann kann das Singen dieser heiligen Klangschwingungen so erfüllend sein, dass man das Bedürfnis, gar kein anderes Bedürfnis hat. Selbst das Essen bekommt eine drittrangige oder vielleicht eher fünfrangige Bedeutung. Das kann man feststellen, diese Dinge. Ich möchte heute gerne ein bisschen über den Vorgang des Krishna-Bewusstseins sprechen. Und da vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen und unter Umständen euch auch ein paar Inspirationen geben. Ich möchte nur kurz fragen, die Devotees, die in diesem Tempel leben. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, oder? Ja? Gut, gut. Meine kleine Vorlesung wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Möglicherweise, wenn der Enthusiasmus mich packt, ein bisschen länger, aber nicht viel, weil wir gegen 17 Uhr unser traditionelles Sonntagsfest mal zu uns nehmen wollen, um Verzögerung zu erdulden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radhara Sivatsati Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Unglaubliche Blumengirlande. Kommen diese Blumen in der Natur vor oder eher in der Zucht? Sehen zumindest sehr kreativ aus. Als ich auf dem Flughafen landete, bekam ich auch schon eine Blumengirlande. Dies ist meine dritte heute. Und war sehr schön zu sehen. Wir hatten dann ein kleines Begrüßungskomitee gebildet. Also ihr hattet das gebildet und kam einer, der wohl die Nacht durchgefeiert hatte und ein bisschen von den Auswirkungen geprägt war. Also er ging ein bisschen schlingend durch die Gegend. Er kam und roch an der Blumengirlande. Ja, sagte ihm, das ist eine echte Blumengirlande. Das bekommt man, wenn man ein geweihter Krishnas wird. Es lohnt sich. Ich weiß nicht, ob ich ihn motivieren konnte, aber ein liebenswertes Detail einer Ankunft in Deutschland. Ja, ich möchte heute sehr gerne darüber sprechen, einfach über den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Was muss man tun, um Krishna-bewusst zu werden, oder was kann man tun, was hat man für Möglichkeiten, Ich freue mich sehr, dass wir einige liebe Gäste begrüßen können, die nicht in dem Tempel hier wohnen, sowohl Gäste aus anderen Tempeln als auch Gäste aus der Umgebung hier, dem Saarland. Es ist für mich eine große Freude, heute hier dieses Sonntagsfest geben zu können, denn wir haben uns lange Zeit gewünscht, ein regelmäßiges Sonntagsfest hier auf unserem Projekt zu haben. Es ist nämlich unser Ansatz in diesen Projekten, dass wir uns einfach schlecht fühlen, wenn wir diese wunderbaren, das ist ja ein wunderbares Projekt mit den Räumen und fließend heiß und kalt Wasser und alles, ich weiß, es ist selbstverständlich in Deutschland, aber dort, wo ich gerade herkomme, überhaupt nicht. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir das einfach für uns nutzen. Wir möchten das teilen mit anderen und sind deswegen froh, dass ihr gekommen seid und möchten euch bitten, eure Freunde zu unterrichten und nächstes Mal ein bisschen Mundpropaganda noch zu machen für das Sonntagsfest. Es ist unser großer Wunsch, dass wir vielleicht, wenn der Frieden kommt, eine beständige Gruppe von Gästen haben, die begierig sind, also dieses alte vedische Wissen zu lernen und in ihrem Leben anzuwenden. Und ich möchte euch wirklich ohne irgendwelche, sagen wir mal, Schüchternheit oder ohne ein, also ganz offen sagen, in diesem Tempel oder sagen wir mal in dieser alten vedischen Kultur ist so wahnsinnig viel Wissen und Inspiration enthalten, dass es sich wirklich lohnt, dort tief hineinzugehen und sich das Wissen und die Praxis zu eigen zu machen. Es lohnt sich also, klingt so komisch, aber es ist wirklich, da wartet viel. Das Krishna-Bewusstsein wird immer wieder verglichen mit etwas, was wir eigentlich alle schon haben. Selbst Helmut Kohl ist Krishna-bewusst, nur weiß er es nicht. Und dieses ursprüngliche Gottesbewusstsein ist in allen Menschen vertreten, ist aber in unterschiedlicher Weise manifestiert. Also es ist den Einzelnen in unterschiedlicher Weise gelungen, es zu entwickeln oder noch nicht so zu entwickeln. Ein gutes Beispiel für die Wiedererlangung des Krishna-Bewusstseins wird in einer hochinteressanten kleinen Lehrgeschichte gegeben, die ich euch gerne weitererzählen möchte. Es gab einmal einen sehr wohlhabenden Mann, der drei Söhne hatte, die von einer sehr verschwenderischen Natur waren. So, als dieser wohlhabende Mann auf seinem Sterbebett lag, überlegte er sich, wie er ihm seinen drei Söhnen seinen Reichtum vermachen könnte, ohne dass die das am nächsten, also in dem nächsten Monat oder im nächsten Jahr, verschleudert und verschwendet hatten. Er machte sich da seine Gedanken drüber. Und schließlich hatte er es. Er verstarb, ohne ihm mitzuteilen, wo sein Reichtum war. Die Söhne wussten, ihr Vater war sehr wohlhabend und irgendwo hatte er das Ganze, seinen ganzen Reichtum. Und fing also an, seine Unterlagen zu durchsuchen. Sie suchten in seinen Notizbüchern. Sie suchten in seinem Tagebuch. Und schließlich fanden sie in einem der Bücher, ich weiß gar nicht mal welches es war, einen Eintrag. Die letzte Eintragung, die gemacht war, hieß: Sucht nach Reichtum, indem ihr im Monat Kartik um 12 Uhr mittags unter der Spitze des Shiva-Tempels grabt. Nochmal. Sucht nach dem Reichtum, indem ihr im Monat Kartik, das ist dieser Oktober-November-Monat, um zu Beginn des Monats um 12 Uhr unter der Spitze des Shiva-Tempelgrabes. Also ein bisschen verborgen oder kryptisch, diese Information. Man weiß, sie wussten nicht genau. Und fing also dann an, also wenn im Monat Kartik da Geld ist, dann ist auch jetzt Geld, ging auf den Tempel, auf die Tempelspitze, demolierten die Tempelspitze, krach, krach, das kam runter und dachten, sie würden dort Reichtum finden, aber nichts war da. Nur ein paar verschreckte Tauben, die aufflogen. So, die gingen dann zu einem Heiligen und sagten, wir suchen nach dem Schatz unseres Vaters, aber wir konnten ihn nicht finden. Was sollen wir jetzt machen? Der Heilige ließ sich die Notiz vorlesen und sagte, ihr Narren, meint ihr, euer Vater hat was im Tempel verborgen, sodass man den Tempel zerbrechen muss? Meint ihr, er ist solch ein Kulturbanause, so ein religiöser Mensch? Diese Nachricht heißt, dass ihr, wenn der Monat Kartik anfängt, warten müsst, bis um 12 Uhr morgens die Tempelspitze als Schatten auf dem Boden ist. Und dort müsst ihr graben, wo der Schatten der Tempelspitze hinkommt. Sie taten es und fanden den gewaltigen Schatz. Die Vedas gebrauchen dieses Beispiel, um uns zu sagen, dass auch auf uns ein gewaltiger Schatz ruht. Unsere natürliche Erbschaftsrecht, das wir alle als Kinder der Unsterblichkeit besitzen, nämlich vollkommene Selbstverwirklichung. Aber diese Selbstverwirklichung zu finden, dazu ist es wichtig, die Führung zu haben der vedischen Literatur, dieser alten traditionellen Schrift. Jemand, der nach Selbstverwirklichung sucht, ohne diese Führung, macht ähnlich wie die drei Söhne oder drei Männer einen großen Fehler sogar machen auf seiner Suche nach Selbstverwirklichung, wie die das machen, diesen Tempel zerbrachen. Es ist wichtig, die Unterweisung der Heiligen Schriften zu nehmen, unter der Aufsicht und Führung eines Sadhus, eines Menschen, der ein spirituelles Leben gründet. Dann und nur dann ist es möglich, wirklich ans Ende der Suche zu kommen. Nun, die Heiligen Schriften geben uns insgesamt 5 Vorgänge, die wir anwenden können. Und ich möchte gerne durch diese 5 Vorgänge hindurchgehen. Wenn ein Mensch in dieser Zeitalter diese 5 Vorgänge in seinem Leben intakt hat, kann er ein transzendental erfüllt oder ein spirituell erfülltes Leben führen. Allerdings kommt es darauf an, dass man in der Praxis genau ist, unter der Führung eines spirituellen Meisters genau arbeitet. Sonst kann es vielleicht vorkommen, dass man einen Fehler macht und nicht den Schatz der Selbstverwirklichung findet. Der erste Schritt, und das ist vielen der Devotees, die in unserem Tempel leben, bekannt, ist Sadhu Sangha. Sadhu Sangha heißt, dass man tiefe Gemeinschaft hat mit Menschen, die den spirituellen Pfad gehen. Sang heißt so viel wie gemeinsam und Ga heißt gehen. Sangha heißt zusammengehen. In Norddeutschland sagt man, geht Heinz mit Ingrid? Ist das die Neuigkeit? So, Sangha heißt, die Frage ist, die wir stellen können an unser Leben. Gehen wir durch unser Leben mit Heiligen oder haben wir nur neben uns Schulkameraden und Studienkameraden und andere Menschen, die vielleicht selber noch auf der Suche sind nach einem idealeren Leben, als sie jetzt führen? Jeder Mensch sollte sich immer wieder fragen, und das betrifft auch die Devotees, die im Tempel leben, gehe ich zusammen oder lebe ich zusammen mit Heiligen? Das heißt, habe ich Inspiration von denen? Ist mein Kontakt und mein Draht, wenn ich so will, tief genug, sodass ich dort mich inspirieren lasse? Es heißt, dass es bei der Gemeinschaft mit Menschen, die im spirituellen Leben sind, zwei Dimensionen gibt. Die eine ist, dass man einfach nur ihre Gemeinschaft aufsucht, so wie man es vielleicht tut, wenn man ja an einen heiligen Ort kommt oder einen Tempel, einen Ashram aufsucht, wo man sich einfach hinsetzt und einfach mal so ja mit allen zusammen den Boden bevölkert. Dann gibt es aber eine zweite Dimension des Gemeinschaftspflegens, und das ist, dass wir das Beispiel sehen und das Beispiel von diesen spirituellen Menschen versuchen, in unser Leben tatsächlich anzuwenden und zu integrieren, in kleinen Babyschritten. Wir können nicht alles auf einmal tun, aber wir können vielleicht etwas aufnehmen. Wenn ihr zum Beispiel zu diesem wundervollen Tempel kommt, schaut, was ihr sehen könnt, seid aufmerksam, wo sind Menschen, die vielleicht durch ihr Leben oder ihre Ausstrahlung eine Art Inspiration auf euch wirken, und versucht dann von diesem Verhalten eine Blaupause anzufertigen. Das heißt, das in euer Leben hineinzubringen und dem in gewisser Weise nachzueifern. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den wir praktizieren in unserer alten Tradition, ist, dass wir Wissen aufnehmen von den Heiligen Schriften, wie dem Srimad Bhagavatam und so weiter, und versuchen danach zu leben. Es gibt ein ganz interessantes Wissen. Gott kommt in diese Welt, ist in dieser Welt an vier Orten, ohne dass irgendeine Zeremonie gemacht werden müsste, um ihn dorthin hinzubringen. Der eine Wohnort von ihm ist im Herzen der Vaishnavas. Jeder Devoti, Geweihte Krishnas, auch Geweihte Gottes, auch in anderen Traditionen, der wirklich sein Leben hingegeben hat, ist ein natürlicher Wohnort sozusagen von Krishna, der im Herzen voll und ganz manifestiert ist. Da braucht keine Zeremonie gemacht zu werden. Wir haben zum Beispiel Tempelzeremonien, wo wir auf dem Altar die Deities herbeirufen, und dann wird gibt es eine große Zeremonie, wo man ein Feuer macht, und von dem Feuer aus wird ein goldener Draht, und wenn man arm ist, wie wir es sind, ein kupferner Draht genommen, der dann zum Herzen des Deity geht, und dann an einem ganz bestimmten Punkt der Zeremonie geht eine bestimmte Kraft von dem Feuer in den Deity über, sodass er dann gegenwärtig ist, dass Krishna dann gegenwärtig ist. Aber bei einem richtigen Devoti ist keine Zeremonie nötig. Der zweite Ort, wo Krishna gegenwärtig ist, ist in der Ganga. Selbst die alten Seefahrer des Mittelalters haben Umwege gemacht, um ihre Trinkwasserfässer mit Gangeswasser zu füllen, weil sie merkten, dass das Gangeswasser selbst nach einem Jahr immer noch frisch war. Ich habe eine Viertelflasche Gangeswasser mitgebracht, die jeden Tag ein wenig weniger wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber ein bisschen Gangeswasser von mir haben und eine kleine Erfahrung mal machen. Ihr solltet vielleicht nicht so lange warten, weil die immer jeden Tag ein bisschen leerer wird. Das ist die Natur eines Gangeswassertrinkers. Ich war jetzt für vielleicht 4 Wochen am Ganges und habe da bin den Ganges hochgewandert in die Himalaya-Gebirge hinein, und dann war ich in Mayapur und habe im Ganges gewaschen. Ich habe mich im Ganges gebadet. Ich kann euch nur sagen, es ist ein unglaubliches Gefühl, was man einfach selber erleben muss. Wenn man in das Gangeswasser hineinsteigt und dann aus dem Gangeswasser wieder hervorkommt, ist man nicht mehr die gleiche Person. Man fühlt sich zunächst einmal auf einer ganz einfachen Ebene einfach nur erleichtert. Vielleicht ging man ins Gangeswasser und machte sich Sorgen, ob das Flugticket bestätigt war, denn er Indier, da geht immer alles drunter und drüber und so weiter. Oder man hat einen kommt aus dem Gangeswasser, ist man nicht mehr die gleiche Person. Man verspürt eine Art Erleichterung. Wer jedoch öfters im Gangeswasser, wie soll ich mich ausdrücken, sein Bad nimmt, kann merken, dass er von Krankheiten frei wird. Ein Freund von mir zum Beispiel hatte eine fürchterliche Hautkrankheit und auch innere Krankheiten und ist dann für einen Monat an den Ganges gegangen, hat jeden Tag im Gangeswasser gebadet und hat dann nur Gangeswasser getrunken und, glaube ich, gefastet. Ich weiß, zumindest eine einfache Speise zu sich genommen. Und die Hautkrankheit und die inneren Krankheiten sind verschwunden. Gangeswasser hat aber eben auch eine spirituelle Wirkung, dass man, wenn man viel Kontakt hat, damit einfach eine unauslöschbare Anziehung und spirituelle Kraft verspürt. Also Krishna ist gegenwärtig in dem Herzen der Geweihten, im Gangeswasser, dann im heiligen Namen und schließlich als viertes ist er gegenwärtig in der heiligen Schrift des Srimad Bhagavatams. Wenn man das Srimad Bhagavatam regelmäßig liest, wird man erfahren, wie Krishna aus den Seiten des Bhagavatams hinein auf den Lotus des Herzens kommt und dort alle unglücksverheißenden Dinge, die noch da sind, mögen, sprich materielle Anhaftung und Wünsche und diese ganzen Fusel, der wird beseitigt. So, der zweite Vorgang ist das Srimad Bhagavatam zu lesen. Der dritte Vorgang, den die Vedas sagen, ist die heiligen Namen Krishnas zu chanten. Am besten sollte man immer Hare Krishna chanten. Morgens, abends, mittags, auf dem Wege zu seinem Bestimmungsort, wenn man zurückkommt, wenn man unter der Dusche ist. Wenn man immer den heiligen Namen hat, ist man immer mit Krishna zusammen. Prabhupada, mein spiritueller Meister, gab das Beispiel davon, dass Krishna wie die Sonne ist. Am Tage reist man immer mit der Sonne, sie ist immer über den Kopf. So kann auch derjenige, der immer die heiligen Namen auf der Zunge hat, davon ausgehen, dass Krishna immer mit ihm zusammen ist und niemals von ihm getrennt ist. Kirtaniya Sadahari, wenn wir die heiligen Namen Krishnas von morgens bis abends in uns haben und nicht das einfach nur als eine, sagen wir mal, Übung machen für eine halbe Stunde oder vielleicht eine 2 Stunden der Meditation, dann werden wir sehr schnell spirituellen Fortschritt machen. Dann werden wir innerlich eine spirituelle Schwingung verspüren, die so stark ist, dass zum Beispiel der Einfluss von Leidenschaft und Unwissenheit sich gar nicht unser bemächtigen kann. Wenn wir in unserem spirituellen Leben dahin kommen können, immer den heiligen Namen auf der Zunge zu haben, werden wir unglaublich tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Das heißt allerdings, dass wir etwas anderes von der Zunge wegjagen müssen. Auf unserer Zunge tanzt eine Prostituierte manchmal. Könnt ihr sie sehen? Das ist die Prostituierte des müßigen Geschwätz. Oh, der wieder. Und da habe ich ja was über den gehört. Und übrigens noch im Stern hat das gestanden. Aber in der bunten Illustrierte wurde es leicht anders geschildert. Wenn wir dieses müßige Geschwätz haben, dann werden wir niemals da eine spirituelle Klangschwingung haben. Auch wenn ihr richtig chanten wollt, ist es wichtig, über den Tag sich zu bemühen, mit der Zunge keusch zu bleiben. Das heißt, spirituelle Klangschwingungen auch über den Tag hinweg zu machen. Wir können uns nicht einfach hinsetzen morgens und 2 Stunden meditieren, wenn wir 22 Stunden vorher entweder Unsinn gesprochen oder Unsinn geträumt haben. 22 und 2, genau. 24. Der nächste Punkt ist, an einem heiligen Ort zu sein. Ich muss euch sagen, das ist etwas, was ihr jeder Einzelne für euch einmal. In den Heiligen Schriften wird es immer wieder erwähnt, doch weiß ich, dass viele unserer Devotees und auch Gäste sich nur schwer vorstellen können, wie, was für eine Wirkung es an einem heiligen Ort gibt. Eigentlich kann man nichts spirituelles Leben verstehen, ohne an einen heiligen Ort zu kommen. Es geht nicht. Weil, seht mal, wir sind in einer bestimmten Situation. Wenn immer wir irgendetwas erfahren oder sehen oder hören, verbinden wir es unbewusst mit etwas, was wir bereits gehört haben oder gesehen haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, eine wunderschöne Frau oder ein wunderschöner Mann, ich habe hier in der Zuhörerschaft vielleicht, wir sind vielleicht, schätzen wir mal, 70 insgesamt. Ja, sowas ungefähr. Wenn ich dieses sage, oder sagen, eine wohlschmeckende Zubereitung, ein köstliches Gericht, dann wird jeder einzelne von euch damit etwas anderes verbinden, entsprechend eurer Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel höre, ein wunderbares Gericht, dann assoziiere ich sofort Erdbeeren mit Schlagsahne. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich und keine andere Assoziation. Oder ein Kuchen vom Bhakti Bhavan. Das höchstens noch, aber das nicht. Ein anderer, der hört ein wohlschmeckendes Gericht, denkt sofort an eine Pizza mit einer hauchdünnen Teig und einem dicken Käse drauf, mit ein paar schwarzen Oliven und dann diese kleinen pikanten. Wie? Kapern, ein paar Kapern. Kapern? Das ist doch, was die Seepiraten machen, wenn sie ein Schiff ein paar Kapern. Oder noch wieder ein anderer denkt, wenn er hört, ein köstliches Gericht, an einen mit Fett triefenden Blumenkohl und so weiter. Also, wenn immer wir etwas hören, müssen wir haben gar keine andere Möglichkeit, das Gehörte mit dem bereits Gekannten, unser subjektiven Eindruck verbinden. So, wenn wir über spirituelle Dinge hören, tun wir genau das Gleiche. Wir verbinden es mit etwas, was wir bereits gehört und gekannt haben und kriegen so immer ein leicht bedecktes oder, ja, sagen wir mal, ein leicht verrücktes, also ich meine nicht verrückt im Sinne von, sagen wir mal, ein sehr subjektives Bild machen wir uns so. Wenn wir aber an einem heiligen Ort sind und diese Wirksamkeit des spirituellen Einflusses kriegen, dann kommt plötzlich von außen in unser Herz hinein ein Eindruck, den wir bisher noch nicht gehabt haben. Und ziemlich energisch der fünfte Punkt ist, dass wir Krishna verehren auf dem Altar. Ich möchte das noch einmal zusammenfassen für diejenigen, die sich das merken möchten. Es gibt fünf Schritte im spirituellen Leben. Angefangen mit Gemeinschaft mit heiligen Menschen oder Menschen im spirituellen Leben. Dann das Lesen in heiligen Schriften, das Singen der heiligen Namen, das Residieren an einem heiligen Ort oder schlussendlich die Verehrung, die wir tun auf einem Altar. Jeder, der nur einen dieser Schritte oder vielleicht zwei dieser Schritte anfängt und später dann gehfreudig alle fünf macht, wird enorme spirituelle Erkenntnisse in diesem Leben machen können und sein Leben zum einem großen spirituellen Erfolg bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Kinder von euch, vielen Dank, ihr habt euch gut gehalten. Also, gibt es irgendwelche Fragen zu diesen Themen?
die noch weiterführen als das, was ich in der Kürze sagen konnte. Sollte man nicht für lange Zeit an einem heiligen Ort sein. Ein heiliger Ort kann nämlich einem eine ganz schöne Prüfung auferlegen. Gerade in diesen, da gibt es so einen gesunden Kulturschock immer. Ich möchte euch an eins erinnern. Am letzten Tag war ich so richtig freudiger Stimmung mit hochspirituellen Gedanken beschäftigt und bin dann mit einer so Fahrradrikscha durch die Gegend kutschiert worden. Sah ich einen guten Freund, der in Russland ist, und sprang von der Fahrradrikscha herunter und traf mich mit ihm. Wir sprachen. Und plötzlich rieselte das. Und ich war froh. Ach, ein schöner Regenschauer. Das ist total toll. Mein Freund guckt nach oben und da sehen wir, dass in den Telefondrähten ein Affe hinkt und auf uns piept. Und das kam dann vom Winde verweht so über uns, dass wir ein bisschen rieselten. Ich hatte gerade den Pullover gewaschen am Vortage und es dauert lange jetzt, dass er trocknet und kam da dann in diesen Regenschauer hinein und der Affe lachte natürlich sofort mich aus. Nicht? Was muss man mit Humor dann nehmen? Nicht? Und merkte dann, ja, so ein gewisser Kulturschock, der ereignet sich einfach. Was die Affen von Vrindavan stehlen sich übrigens mit großer Vorliebe die Brillen der europäischen Pilger. Da sind die total darauf spezialisiert, weil sie merken, dass sie auf diese Weise mit einer Tat allein schon die Pilger zur Weißglut bringen können. Nicht? Da brauchen sie gar nicht mehr zu tun. So kann es vorkommen, wenn man durch solche oder andere Begebnisse eine äußere Sicht vom heiligen Ort entwickelt und dann denkt, ach, was für ein zurückgebliebener Ort in Indien, wo doch mir sowas. Dann kann es, wie gesagt, dann ist es sehr leicht möglich, dass man an so eine Oberfläche kommt, wo man alles, was man sieht, mit einem oberflächlichen Blick interpretiert. Deswegen heißt es, dass man zu Beginn nicht zu lange an einem heiligen Ort bleiben sollten, damit man keine weltliche Sicht entwickelt und eben hängen bleibt sozusagen. Das stimmt. Da müsstest du Syamala fragen. Syamala ist mein Pujari. Ja. Ja, Krishna ist im Herzen aller Lebewesen. Nicht nur Menschen, sondern auch der Ameisen. Also, warum der aller? Es ist jedoch so, dass er ganz besonders wirksam wird in den Herzen derjenigen, die das intensive Bestreben haben, mehr und mehr über ihn zu erfahren. Dann übernimmt er die Führung dieser Persönlichkeiten. In allen Lebewesen befindet sich Krishna und er führt auch diese Lebewesen doch ganz und gar entsprechend ihres Karmas. Was jemand getan hat in der Vergangenheit, das wird gesehen von der Überseele im Herzen und der gibt ihm dann die Früchte auf diese Tätigkeiten. Fast genauso wie ein unparteiischer oder neutraler Richter, der Menschen, die etwas Gutes getan haben, eine Belohnung gibt und Menschen, die etwas Schlechtes getan hat, bestraft. Für diejenigen jedoch, die ernsthaft bemüht sind, Gottes Verwirklichung zu entwickeln, da gibt Krishna diese Neutralität auf. Und unternimmt persönliche Schritte, um die Devotees zu lenken und zu inspirieren. Das ist der Unterschied. Ja, bitte. Es gibt keine Entsagung, die größer ist als der heilige Name. Ob ich dazu etwas sagen könnte? Mit Entsagung ist das Sanskrit-Wort Tapasya gemeint. Tapasya bedeutet nicht eigentlich nur, sich total zurückzuziehen. Wir haben in Deutsch sehr große Schwierigkeiten mit manchen Wörtern, die wir da finden mussten. Tapasya bedeutet, oder diese Entsagung, von der gesprochen wird in den Schriften, dass man etwas tut, womit man sich auch unter Umständen einige Schwierigkeiten auferlegt, freiwillig. Zum Beispiel, wir hier im Tempel machen die Tapasya, dass wir morgens früh aufstehen und zu den Zeremonien im Tempel erscheinen. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, Brüderchen Schlaf abzuschütteln, besonders also im Wintermorgen. Also Sommer geht's ja noch, aber im Wintermorgen und das hier im Saarland, wo so viel, also wo der Winter so eine schleichende magnetische Kraft in Richtung Bettfedern ausübt, nicht? Oder Matratze aufübt. Das ist ist eine gewisse Schwierigkeit, die man sich auferlegt. Aber jemand, der das tut für Krishna, da kann man sehen, dass der wirklich Krishna will. Nicht genau wie einer, der verliebt ist. Ich weiß nicht, ob du mal verliebt warst, aber wenn man richtig verliebt ist, dann nimmt man Schwierigkeiten auf sich, um der anderen Person einen Dienst zu erweisen und etwas zu machen. Nicht so? Ist auch jemand, der spirituell fortgeschritten ist, der eine spirituelle Anziehung und Anhaftung entwickelt hat, nur gerne bereit, eine Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Diese Schwierigkeiten werden dann aber zu einer süßen Natur. Ein Mensch, der zum Beispiel verliebt ist, hat überhaupt nichts dagegen, wenn sich sein Partner mit seinen 100 Kilogramm, das ist vielleicht 70, 75 Kilogramm auf ihn legt. Das empfindet er als eine Art Freude, die ihn durchaus mit Juche-Gefühlen erfüllt. So ist es auch, dass ein Mensch, der Liebe zu Krishna entwickelt hat, Schwierigkeiten mit Kusshand auf sich nimmt, wie man in Norddeutschland sagt. Also es ist nicht überhaupt keine Schwierigkeit. Es ist ein Ausdruck deiner Anziehung und Liebe zu Krishna. Es wird jedoch gewarnt gleichzeitig, das ist ein Punkt, der weiterführt, wenn man sich nur Entsagung auferlegt, also nur Schwierigkeiten auf sich nimmt und noch gar nicht vielleicht so eine große Anziehung zu Krishna verspürt, dann kann es sein, dass man durch diese Schwierigkeiten im Herzen verhärtet. Die Yogis, die üben unglaubliche Entsagung, um zu verstehen, dass sie nicht der Körper sind. Und die Karmis, also die fruchtbringenden Handelnden, also die Menschen, die am materiellen Gewinn interessiert sind, die tun unglaubliche Dinge, um zu genießen. So ein Transzendentalist oder ein geweihter Krishna ist nicht zu sehr abgestoßen von der materiellen Welt, aber auch nicht zu sehr, er ist nicht zu sehr angezogen, aber auch nicht zu sehr abgestoßen. Es gibt manchmal junge Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, die eine Art Körperfeindlichkeit mit sich bringen und eine Art Gesellschaftskritik mit sich bringen, die beruht auf schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben. Doch einfach indem man mit großer Härte sich Schwierigkeiten und Bußen auf sich erlegt, kann man nicht unbedingt Bhakti erlangen. Das hieße, dass Bhakti durch etwas Materielles erreicht werden kann. Ein Devotee ist weder zu sehr angezogen zu der materiellen Welt, noch hängt die ihm so sehr im Kopf, dass er zu sehr abgestoßen ist von ihr. Das ist sehr wichtig. Das Beste ist, man praktiziert solche Arten von Einschränkungen, zu denen man fit ist, sodass man sich fixieren kann auf Krishna. Denn es geht nicht so sehr um die Einschränkung, wie darum, dass man sich auf Krishna fixiert. Deswegen ist es zum Beispiel okay, wenn du am Boden schlafen kannst, ohne Matratze und gut schläfst, mach das, ist bestimmt auch gut für den Rücken. Aber wenn du merkst, dass du nicht richtig schlafen kannst und nicht fit bist für Krishna, gibt es jetzt so eine neue Erfindung, habe ich auch geschenkt gekriegt. So eine aufblasbare Matte, ist total gut, mit warmem Effekt und bequem wie Schlaraffenland. Ne? Also, nicht zu sehr angezogen und nicht zu sehr abgestoßen von der Welt. Das ist ein Bhakti. Er ist frei von Dhyana und von Karma. Ja, ihr seid alles Tempelresidenten, also ihr wohnt im Tempel, ihr wisst doch schon alles. Sind noch Gäste vielleicht da, die nicht im Tempel wohnen? Gut, dann machen wir die letzte ausklingende Frage von Landigen. Ich muss sagen, dass du eine sehr bilderreiche Sprache gewählt hast und ich nicht ganz die übersetzen kann in das, was du darunter meinst. Vielleicht kannst du. Ja. Ach so, sehr oft läuft es im Leben ganz gut, dass man denkt, wozu ist die Notwendigkeit jetzt gegeben, dass ich für spirituelles Leben mich besonders anstrenge. Ich lebe doch ganz glücklich so vor mich hin. Es kommt darauf an, in welche Relation du dein Leben siehst. Wenn du siehst, dass du im Kreislauf von Geburten und Toten drin bist, dann kannst du keine ruhige Minute haben. Wenn du aber denkst, dass du dir gerade ein neues Hemd leisten konntest, nicht? Und das jetzt, wenn du in der Relation siehst, was vielleicht nicht alle tun könnten, bist du dann glücklich über das neue Hemd. Also es kommt auf die Relation darauf an, die du wählst. Die Heiligen Schriften geben das Beispiel von einem Menschen, der von einem Tiger verfolgt wird und dann flieht und beim Fliehen über einen Abgrund zu einem Abgrund kommt und über die Minute so einen Baum festhalten kann und da also hängt. Nun blickt er nach unten und sieht, oh no, da ist der mit schlagendem Schweif und knurrender Miene, nicht? in dieser Situation, dass von oben und von unten ein Tiger kommt, sieht er plötzlich eine rote Erdbeere. Nur gerade eine Hand entfernt. Und denkt sich, Mensch, nimmt sich die Erdbeere und schmeckt sie und denkt, ich bin im Schlaraffenland. Es geht mir gut. Es stimmt, wenn er nur in der Relation, nur in diesem Bereich der Gaumenfreuden denkt, geht es ihm gut, denn Erdbeeren schmecken gut. So sagt man. Aber wenn er in einem größeren Rahmen das Leben untersucht, dann merkt man, dass da doch noch Raum zur Verbesserung gegeben ist. Oder, so ist es auch, wenn wir unser Leben betrachten. Wenn wir so kleinkariert sehen, dann sagen wir, ich habe eine Heizung für den Winter, genügend Holz und das Bett stimmt und Wasser ist auch da und genügend Äpfel und Kartoffeln, die ich für den Winter eingemacht habe. Gut. Wenn wir aber in anderen Bereichen denken, was ist der Sinn meines Lebens? Komme ich dem Ziel meines Lebens näher? Dann werden wir ganz anders ans Leben herangehen. Solltest du mal praktizieren, dein Leben in immer größere Bezüge zu stellen. Du wirst merken, dass du in dem Augenblick, wo dir das gelingt, eine unglaubliche Motivation und Inspiration ziehst. Unglaublich. Das ist meines Erachtens die ganze Kunst des Krishna-Bewusstseins, dass man es schafft, diese spirituellen Konzepte in seinem Leben aufleben zu lassen und dann sein Leben untersucht danach. Das ist dann sehr motivierend. Es ist nicht unmotivierend, sondern sehr motivierend. Gut. Und nun haben wir, glaube ich, ein natürliches Ende erreicht. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich werde morgen Abend, habe ich mir vorgenommen, Dias zu zeigen von meiner Reise vom Himalaya, den muss ich aber noch ordnen. Deswegen werde ich mich heute von euch verabschieden. Alles Gute, vielen Dank für eure Teilnahme und wir wollen das jetzt jeden Sonntag machen. Wir werden auch das Sonntagsprogramm noch ein bisschen überdenken und noch andere Aspekte dazu bringen. Es kommt, bitte bleibt uns treu und lasst uns das entwickeln.